Hallo und herzlich willkommen zur 159. Folge von Agatha's Memories, meinem Podcast zum Werk und zum Leben von Agatha Christie. Nach 3 Folgen zum Roman The ABC Murders nun eine ganz kleine, besondere Folge. Sie behandelt ein Genre, das wir bei Agatha Christie noch gar nicht hatten, ein Essay. Genauer gesagt einen Artikel für den Sunday Chronicle über einen ungelösten Mordfall. Ich bin damit ein bisschen spät dran, denn der Artikel wurde am 11. August 1929 veröffentlicht. Das Jahr nach ihrer ersten Orientreise, das Jahr vor ihrer zweiten Hochzeit, die Zeit, als Agatha Christie sich und das Leben neu entdeckte. Das Jahr, in dem sie den eher humoristischen Thriller The Seven Dials Mystery herausbrachte, indem sie gerade Miss Marple und St. Mary Mead näher erforschte und indem sie ihre Tommy und Tuppence Geschichten als Partners in Crime zusammen und als Buch herausbrachte. Eigentlich hätte diese Folge schon vor 3 Jahren erscheinen müssen, wäre dann Folge 86 gewesen. So ist es also Folge 159. Aber ich hatte die Geschichte damals noch gar nicht auf dem Schirm, wusste nicht, dass es sie gibt. Und so kümmere ich mich erst jetzt darum. Vielleicht ganz passend, weil das Gemeinschaftsprojekt Six Against the Yard des Detection Club 1936 erscheint. Im Jahr, in dem wir uns in unserer Agatha Christie-Chronologie eigentlich befinden. Und in der Buchausgabe dieses Gemeinschaftsprojektes, dieses Detection Club-Projektes, die vor einigen Jahren neu erschienen ist, damals, also irgendwie vor ein paar Jahren, dann dieses Essay beigefügt worden. Also insofern so ein ganz fadenscheiniger Grund, es jetzt als 159. Folge zu besprechen. Auch wenn Agatha Christie mit Six Against the Yard selbst rein gar nichts zu tun hat, dann doch zunächst einige Worte zu diesem faszinierenden Projekt. 6 Mitglieder des Detection Club schreiben je eine Kurzgeschichte über einen unlösbaren Mord und ein realer Detektiv, nämlich der pensionierte Superintendent G.W. Cornish, schreibt zu jeder kurzen Geschichte eine kurze Einschätzung darüber, wie unlösbar seiner Meinung nach die Fälle wirklich waren und wie realistisch die Autorinnen und Autoren das Ganze dargestellt haben. Eine spannende Idee, überzeugend umgesetzt, was vor allem auch an dem Superintendenten im Ruhestand liegt. Aber eben Detection Club, nicht Agatha Christie, deshalb tatsächlich heute kein Thema. Das Stichwort unlösbarer Mord war die Verbindung zu Christies Artikel und wahrscheinlich wurde er deshalb damit abgedruckt. Vielleicht auch ein wenig deshalb, damit Agatha Christie auf dem Titelbild stehen konnte. In diesem Artikel behandelt Agatha Christie nämlich ein Verbrechen, einen Giftmord, der noch heute ungelöst ist. Das perfekte Verbrechen? 1928 und 1929 werden 3 Menschen in South Croydon vergiftet. Sie gehören zu den Familien Sidney und Duff, die miteinander verwandt sind. Ein wirkliches Motiv wurde damals nicht herausgefunden und auch seitdem nicht. Es gab aber, na klar, gab es eine Menge Verdächtige, aber es wurde niemand angeklagt oder auch nur in die engere Auswahl genommen. Also schon sehr nah an dem, was Kriminalschriftstellerinnen oft als den perfekten Mord bezeichnen. Die betroffene Familie hätte komplett aus einem Roman des Golden Age of Detection stammen können. Da ist zunächst die Matriarchin Violet Sidney, 69 Jahre alt und in Behandlung wegen verschiedener Gebrechen mit unterschiedlicher Medizin. Dann die Kinder. Thomas, der einzige Sohn. Er möchte eine Karriere im Showbusiness machen, hat künstlerische Ambitionen und er will in die USA reisen, sich dort ansiedeln, denn dort hat er einmal seine Frau kennengelernt und dorthin will er wieder zurückkehren. Dann Grace. Sie ist verheiratet mit Edmund Duff. Die beiden haben einen Sohn, eine Tochter. Edmund ist 59 Jahre alt, war bei der Armee und hat nun einen wenig anspruchsvollen Bürojob. Mit risikoreichen Investitionen bringt er die Familienfinanzen in Gefahr. Das Erbe seiner Frau von ihrem Großvater hat er schon verloren. Keine Seltenheit in diesen Jahren. Eben auch in der Familie von Agatha Christie und die Kriminalromane dieser Zeit sind voll von solchen Schicksalen, wo Familien plötzlich am Rande des Untergangs stehen, weil eben jemand, in der Regel der Familienvater, spekuliert hat. Und schließlich als drittes Kind Vera. unverheiratet, 40 Jahre alt, sie sorgt für ihre Mutter. Zu Tode kommen nun im Abstand von fast einem Jahr Edmund Duff, Violets Schwiegersohn, und Vera Sidney, ihre Tochter. Diese beiden Todesfälle, wie gesagt, fast ein Jahr auseinander und deshalb fiel es wahrscheinlich auch nicht auf, werden auf natürliche Ursachen zurückgeführt, obwohl dabei einige andere Menschen ebenfalls erkranken und überleben. Bei Edmund gibt es sogar eine Untersuchung der Leiche, die aber nichts erbringt. Zuletzt stirbt dann noch Violet Sidney, die Matriarchin. Auch hier ist zunächst von einer natürlichen Todesursache die Rede, sie ist ja auch schon sehr alt. Aber, und auch das könnte aus einem Kriminalroman stammen, auch aus einem von Agatha Christie, natürlich gibt es Gerüchte. Es gibt immer mehr Gerüchte, sodass schließlich Vera und Violet und wenig später auch Edmund exhumiert und genauer untersucht werden. Und in allen drei Körpern werden Spuren von Arsen gefunden. Offenbar, so zumindest die Annahme, ist im Fall von Edmund zunächst die falsche Leiche untersucht worden. Bei ihm war ja, obwohl er ausgiebig untersucht wurde, offenbar alles in Ordnung. Ein Selbstmord kann nicht ausgeschlossen werden, aber letztlich lautet das Urteil der Voruntersuchung Mord von unbekannter Hand. Niemand wird hier offiziell angeklagt, auch wenn die Gerüchte eine ganz klare Schuldige nahelegen. Edmunds Frau Grace. Sie, so wird geflüstert, hat ein Verhältnis mit einem Arzt und beseitigt deshalb ihren Mann. Die beiden anderen Morde vergrößern bzw. sichern dann natürlich das Erbe von Grace. Aber sie stirbt 1973, also viel später, eines natürlichen Todes und nimmt ihre Geheimnisse mit ins Grab. Und nach allen Zeugenaussagen war die Familie eine glückliche, die harmonisch zusammenlebt. Living under the shadows of one of the greatest mysteries of recent times, the tragic Sidney family of Croydon today merits the sympathy of every right-thinking man and woman in the land. Die tragische Familie Sidney aus Croydon, die im Schatten eines der größten Geheimnisse der jüngeren Zeit lebt, verdient heute das Mitgefühl aller rechtschaffenen Männer und Frauen dieses Landes. Der Artikel beginnt nicht mit den Opfern und nicht mit Spekulationen über die schuldige Person, sondern mit den Unschuldigen. Und auch wenn diese ersten Zeilen von der Zeitungsredaktion geschrieben sind, so legen sie doch den Finger genau auf das, was der Autorin wichtig ist. Die Auswirkungen, die ein ungelöstes Verbrechen auf die Überlebenden hat. Als Agatha Christie diesen Artikel schreibt, ist das alles noch ziemlich frisch. Es sind nur wenige Monate, nachdem das Ganze zumindest publik geworden ist und etwas mehr als ein Jahr nach dem ersten Mord. Agatha Christie weist dann gleich zu Beginn ihres Textes auf die Ähnlichkeit der Ereignisse mit dem Plot eines guten Detektivromans hin, mit einer Ausnahme. Die Leserinnen und Leser bekommen am Ende des Romans eine Lösung serviert. Überraschend oder nicht, glaubwürdig oder nicht, es ist eine Lösung. Und die ist dann natürlich gesetzt. In diesem realen Fall nichts. Oder es gibt natürlich eine Lösung, aber die ist nur der schuldigen Person bekannt. Agatha Christie versucht nicht, etwas zu lösen, was sie nicht lösen kann. Sie kann nicht auf die Polizeiakten zurückgreifen, die offenbar, wie sich später herausstellt, sowieso nichts Brauchbares enthalten haben. Sie gibt ihre Ratlosigkeit zu. Es gäbe Motive für jeden der Morde, aber nicht für alle drei zusammen. Sie weist zu Recht darauf hin, dass das Hauptaugenmerk auf dem ersten Mord liegen müsse, an Edmund Duff. Vielleicht ist es gar kein Zufall, dass sie dann in den 30ern dieses Problem angeht, dass der erste Mord überhaupt kein Motiv zu haben scheint. Sie löst es auf brillante Weise und wir haben das ja in einigen der letzten Folgen besprochen und vielleicht hat das Nachdenken darüber seinen Ursprung in diesem ungelösten Fall, wo es eine Reihe von Toten gibt und gerade der erste, doch der wesentliche, hat überhaupt kein Motiv. Also zumindest ist Agatha Christie dieser Meinung. Agatha Christie weist darauf hin, dass die Witwe gar kein Motiv hatte, weil sie dadurch deutlich schlechter dastand, gerade auch finanziell. Doch bei all diesen dieser kurzen Erwähnung der Tatsachen, der Fakten, der möglichen Verdächtigungen und Lösungen gilt ihr Hauptaugenmerk dem Schatten, auf den Unschuldigen, gerade auf den Kindern in dieser Familie, die nun kein normales Privatleben mehr führen können. Das sei eine moderne Form der Folter, damals schon, lange vor den Zeiten von Social Media. Und ganz zuletzt verdammt sie die anonymen Briefe, die nun in großer Zahl unterwegs sind. Auch das ein Thema, das sie nicht nur einmal aufgreifen wird. Also Agatha Christie hält sich mit Mutmaßungen, mit langen Ausführungen über mögliche Mordmotive und Handlungen zurück, sondern sie weist darauf auf die realen Folgen eines Mordes auf reale Menschen. Es geht auch anders. Edgar Wallace, damals ein absoluter Bestseller-Autor, schreibt am 22. September 1929 einen ungleich längeren Artikel. Er wälzt die Fakten hin und her, letztlich die gleichen Fakten wie Agatha Christie, und er kommt zwar zu einem ähnlichen Schluss, wir wissen es nicht. Aber den Aspekt des Schattens über Unschuldigen erwähnt er mit keinem Wort. Er ist ganz beim Rätsel, beim Ungelösten, beim Geheimnis. Und wie gesagt, er spielt Szenarien durch und er ist unglaublich kundig und hat sich unglaublich viele Gedanken gemacht. Aber die Unschuldigen spielen bei ihm keine Rolle. Für Agatha Christie dagegen hat das Geheimnis, das, was Edgar Wallace in diesem Artikel so umtreibt, hat das Geheimnis seinen guten Ort im Kriminalroman, wo es gezähmt und gebannt ist. Bei realen Kriminalfällen hält sie es für fatal, lange darauf herumzureiten, wie es sein könnte. Das sei Sache der Polizei und es gibt eben noch die andere Seite. 2005 dann strahlt die BBC die letzte Folge aus von Julian Fellowes Investigates. Julian Fellowes ist Schauspieler, Drehbuchautor, Schriftsteller, Regisseur. Er hat einige Jahre zuvor das Skript zum historischen Kriminalfilm Gosford Park geschrieben und später wird er dann der Schöpfer von Downton Abbey sein und der Neuverfilmungen von Der Doktor und das liebe Vieh. Julian Fellowes ist also Spezialist für diese Zeit. Und so hat er einige, so dreht er auch oder produziert er einige Folgen, in denen es um ungelöste Kriminalfälle dieser Zeit geht. Er produziert sie nicht nur, er recherchiert auch und er ist dann dort zu sehen und geleitet durch die Folgen. In einer Folge befasst er sich mit den Croydon-Morden. Ein Dokudrama wird es spannend geschrieben, ganz gut inszeniert. Er präsentiert eine Lösung des Rätsels. Ob es die richtige ist, wissen wir nicht. Und das verschweigt er leider und das trübt etwas das Vergnügen an dieser eigentlich ganz gut gemachten Dreiviertelstunde. Auch bei ihm, bei Julian Fellowes, schwingt die Tragik einer Familie mit, die durch ungeklärte Morde zugrunde geht, aber er löst diese Tragik dadurch auf, dass er ein, wenn auch plausibles, so doch nicht bewiesenes Ende oder eine Auflösung sich ausdenkt, inszeniert. Also er bleibt nicht dabei stehen, sondern er löst das auf. Agatha Christie ist da ehrlicher. Es passiert übrigens selten, dass Agatha Christie selbst Detektivin spielen will. Andere ihrer KollegInnen tun das deutlich häufiger. Aber es ist kennzeichnend für sie, dass sie, wenn sie das tut, wie in diesem Artikel, dass sie da nicht den Blick vor allem auf das grausame Spiel des Whodunits richtet, wie in ihren Romanen, sondern dass sie vor allem den Blick auf die Menschen hat, die zum Spielball der schuldigen Person werden, auch wenn sie es überleben. So, damit genug mit den Abweichungen vom chronologischen Weg. Beim nächsten Mal geht es ganz chronologisch, ganz ordnungsgemäß mit Hercule Poirot ans Meer. Denn Hercule Poirot hätte das am schlimmsten gefunden, wenn man von der Ordnung abweicht. Bis dahin, alles Gute.